Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Auf den verschiedenen Streamingdiensten gibt es die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Jetzt auch neu auf Spotify, wo du mit einem Klick eine Sternebewertung abgeben kannst. Ich freue mich über eine Bewertung von dir und danke dir sehr für deine Unterstützung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute an meiner Seite die Sabine begrüßen. Herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Und dann würde ich auch tatsächlich mit der ersten Frage beginnen, die altbekannte Frage: Wer bist du?
Also, ich bin eine Frau. Ich arbeite nicht mehr und versuche in dieser Pandemiezeit bei Laune zu bleiben. Es ist so, dass man, also es geht ja anderen genauso, aber das empfinde ich halt sehr stark. Ich fühle mich eigentlich natürlich viel, viel jünger, als mein Alter ist. Bin dann immer mal erschrocken, wenn ich in den Spiegel schaue und denke, du bist ja gar nicht so alt, wie du denkst oder wie du dich fühlst, sondern du bist ja schon im letzten Drittel.
Wenn du jetzt nicht wüsstest, wie alt du bist, wie alt wärst du dann?
Dann wäre ich so Mitte 30 bis bis 50, so ungefähr.
Ja. Wie hast du das geschafft, dir das so zu erhalten?
Ich weiß es nicht, aber ich bin innerlich wohl noch sehr juvenil. Also so, ich habe schon noch so kindliche Eigenschaften, bin also schon wirklich innerlich jugendlich und durch meinen Beruf habe ich ja auch eigentlich fast mein ganzes Leben lang nur mit Jugendlichen zu tun gehabt. Ja. Und weniger mit Erwachsenen, also mit Erwachsenen meine ich mit Leuten, die viel älter sind als ich oder auch bis auf ein paar Freunde, die ich habe, die so alt sind wie ich. Also ich habe eigentlich mehr Umgang mit jüngeren Leuten gehabt.
Was sind denn das für kindliche Eigenschaften, die du dir erhalten hast?
Also ich kann mich über Kleinigkeiten unglaublich freuen. Mhm. Und ich habe total Lust an Mode. Eigentlich, also das fand ich, als ich pensioniert wurde, hatte ich eigentlich gedacht, dass ich einen Blog machen wollte, wo ich Frauen in meinem Alter zeigen wollte, dass man sich im Alter nicht so trutschig kleiden muss. Habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass man da viel schreiben muss und auch von sich und so. Und dann dachte ich, das ist überhaupt nichts für mich. Und dass es dann auf Instagram eigentlich nur darum geht, zu zeigen, was man für Sachen hat oder so. Das wollte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, Mode macht mir sehr viel Spaß. Und ja, ich bin auch vielseitig interessiert. Und meine kindlichen Eigenschaften, die sind, dass ich halt auch mich nicht... Also ich bin nicht wirklich, sagen wir mal, nicht wirklich erwachsen, sondern ich habe halt auch noch Reaktionen wie ein Kind, also auf bestimmte Situationen, auf Angstsituationen oder sowas, dass ich da nicht drüber stehe und Ruhe behalte, sondern dass ich dann wirklich schon noch so kindliche Reaktionen habe zum Beispiel. Oder dann bin ich auch albern. Ich kann fürchterlich albern sein und das finde ich halt auch so schwierig in meinem Alter, dass ich das nicht tatsächlich ausleben kann, weil das viele ja gar nicht verstehen, wenn ich auch mal so ein bisschen witzig bin oder so.
Ja, aber ich finde es total schön, dass du dir diese Albernheit bewahrt hast. Das ist ja ein totaler Schatz.
Da habe ich mir nichts bewahrt, das ist ja in einem drin.
Denkst du, dass es in einem sowieso drin ist?
Ja, denke ich schon.
Ja.
Ich habe mich mein ganzes Leben lang, als ich zum Beispiel 30 war, habe ich immer geglaubt innerlich, dass ich 18 erst bin.
Also klingt das ein bisschen danach, wenn du sagst, bei uns allen ist diese Albernheit angelegt, dass wir die irgendwann aufgeben?
Also ich habe das halt auch erlebt, ich war Lehrerin, ja? am Gymnasium, und da habe ich natürlich auch ältere Schüler, und da habe ich ja Schüler sitzen gehabt mit 18, die fand ich tausendmal älter als ich in ihrem Verhalten und ernsthafter und irgendwie auch langweilig gesetzt so schon.
Was glaubst du, woran liegt das?
Also ich denke, das liegt einerseits an der nicht an Erziehung, weiß ich nicht, aber am Elternhaus vielleicht und der Sozialisation. Aber ich glaube auch, dass das schon in einem irgendwie verankert ist.
Also würde das ja im Umkehrschluss heißen, dass die Albernheit doch nicht bei allen verankert ist, oder?
Das glaube ich. Es gibt ja ganz viele, die auch überhaupt keine Mimik haben im Gesicht und überhaupt nichts zum Ausdruck bringen.
Du hast gesagt, du hast so sehr kindlicher, also du bist auch sehr kindlich und fühlst dich gar nicht eigentlich so alt, wie du bist. Wenn jetzt das Kind aus dir heraus sprechen würde, was würde das jetzt zu mir sagen?
Das ist natürlich schwierig jetzt, wenn nach der Lebenserfahrung, die man hat, dass man da noch so spontan sein kann. Also ich bin schon ein spontaner Mensch und ein emotionaler Mensch, aber wie soll ich das sagen? Also ich zum Beispiel, ich interessiere mich halt auch für Sachen und für Musik zum Beispiel, die wahrscheinlich die meisten Leute in meinem Alter nicht interessiert. Und das Kind in mir, das ist schon ganz andere Geschichte, weil das Kind in mir, das hat Verletzungen davongetragen. Aber ich habe trotzdem irgendwie so eine Freude in mir.
Vielleicht magst du ja mit mir mal zusammen ein bisschen zurückreisen in deine Geschichte, in deine Kindheit und Jugendzeit vielleicht und mir so ein bisschen erzählen, was dir da so als erstes in den Sinn kommt.
Also, ich habe immer geglaubt, dass ich wirklich eine schöne Kindheit hatte. Das Schöne an meiner Kindheit war, dass ich sehr viel draußen gespielt habe, dass wir am Wald gewohnt haben, dass ich viel im Wald war, in der Natur und einfach auch ganz viel draußen gespielt habe. Und dann war es ja auch so, dass es lange keinen Fernseher und Medien und sowas gab es ja lange nicht. Ich glaube, ich war 10 oder so, als wir den ersten Fernseher bekommen haben. Und ich habe halt auch viel gelesen und habe dadurch auch eine tolle Fantasie gehabt und ich bin auch dadurch sehr kreativ geworden. Also ich kann zum Beispiel mit wenig mehr anfangen als mit Überfluss. Ich bin auch jemand, der so visuell denkt, ja. Also wenn ich irgendwas erklären muss, dann habe ich das immer, erkläre ich das bildlich. Also ich bin kein abstrakt denkender Mensch.
Vielleicht kannst du mir da gleich mal ein Bild geben von deiner glücklichsten Kindheitserinnerung.
Die glücklichste Kindheiterinnerung. Ich glaube, das war immer Weihnachten. Wenn ich also eine Puppe geschenkt bekomme. Also ich habe keine großartigen Geschenke bekommen. Und ich glaube, das Tollste, was ich jemals geschenkt bekommen habe, da war ich aber schon 15 oder sowas, das war mal Tonbandgerät. Also das war wirklich schon das Luxuriöseste, was ich je bekommen habe. So, ne? Und ich habe jetzt keine Erinnerung, dass ich irgendwie als Kind ein ganz besonderes Glückserlebnis hatte. Das habe ich nicht.
Und gibt es ein Bild, woran du dich gerne erinnerst aus deiner Kindheit, wo du dich selber gerne siehst nochmal?
Nee, ich möchte gar kein Kind mehr sein.
Okay, und trotzdem hast du es dir ein Stück weit ja bewahrt.
Ja, also ich habe mir halt, kann das gar nicht, wie soll ich das denn erklären? Also zum Beispiel, wenn ich unter meinesgleichen bin, in meinem Alter, ja, die jetzt mir nicht ganz nah und vertraut sind, die Leute, da fühle ich mich einfach immer unpassend. Und da muss ich mich anstrengen, dass ich wie eine Erwachsene in dem Alter rede, weil das eigentlich alles so gediegene Leute sind. Und das liegt vielleicht auch daran, dass mein Lebensweg also nicht so war, dass ich jetzt geheiratet habe mit 25 oder sowas und heute noch mit dem Mann zusammenlebe und halt diese typische Ehe hatte, habe ich nie gehabt. Ich habe zwar auch dem Vater meines Sohnes 10 Jahre zusammengelebt, aber ich habe nie so eine typische Ehesituation gehabt und deswegen bin ich anders als Frauen, die in so einer Ehe leben, auch wenn die noch jung aussehen oder sonst was. Die sind ganz anders geprägt als ich.
Du hast vorhin gesagt, du hast geglaubt, eine schöne Kindheit zu haben. Hat sich das irgendwann geändert?
Ja, das ist ja so, und das kann ich allen sagen, die da zuhören und die noch jung sind. wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass ihr, was weiß ich, Angstzustände bekommt, Angststörungen bekommt und auch Minderwertigkeitskomplexe habt oder langsam in eine Depression gleitet, die noch keine ist, geht und holt euch Hilfe. Je früher, desto besser, denn wir tragen alle was aus der Kindheit mit. Und je älter man wird, desto deutlicher, also desto stärker kommt das alles zum Tragen. Es sind ja ganz viele alte Leute, die alleine leben und Suizid begehen. Und das wundert mich überhaupt nicht. Das sind ja, also das ist jetzt nicht, vielleicht nicht meine Generation, aber das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich Hilfe holt. Und bei mir war es eben so, dass ich schon die erste Geschichte, die muss ich ja jetzt nicht erzählen, aber ich habe 2 Therapien gemacht. Eine war vor 35 Jahren, da ist meine Mutter gestorben. Und ich hatte ein ganz schlechtes Verhältnis mit meinem Vater und also da ist für mich alles zusammengebrochen und da habe ich das erste Mal eine Therapie gemacht. Naja, und da habe ich ganz viel aufgearbeitet und deswegen habe ich, habe gedacht, ich hätte eine schöne Kindheit gehabt, aber in Wirklichkeit war es halt so, dass ich meinen Eltern nie gut genug war. Die hatten eine bestimmte Vorstellung von mir. Und deswegen, liebe junge Eltern, bitte projiziert nicht eure Wünsche in euer Kind. Das habe ich wohl nicht so erfüllt, obwohl mein Lebensweg ganz gerade und geerdet war und ich auch keinem zur Last gefallen bin, gut verdient habe und was weiß ich alles. Aber ich war eben nicht gut genug. Und das ist ein ganz tiefer Schmerz, den man in sich trägt. Ja. Und ich habe bis zu meinem 36. Lebensjahr, hatte ich überhaupt kein Selbstwertgefühl. Das habe ich alles gespielt. Ja. Also wenn mich jemand angeguckt hat, da habe ich dann gedacht, oh, ist der Knopf meiner Bluse offen? Oder wer steht denn hinter mir so? Also habe ich mich nie so gemeint gefühlt. Und das lag eben daran, dass ich von meinen Eltern keine Bestärkung bekommen habe, dass ich gut bin. Ja, das ist bitter, ja, aber...
Total. Ich finde es erstmal total wertvoll, noch auch vielen Dank dafür, dass du diesen Ratschlag gibst, sich Hilfe zu holen, wenn man eben diese verschiedenen Sachen an sich verspürt und da auch diesen Schritt zu gehen. Und ich frage mich, es ist ja trotzdem immer noch mal ein sehr, sehr großer Schritt, dann zu sagen, okay, ich arbeite das auf, weil das, ich kann mir vorstellen, das macht ja total viel. Wie hast denn du das geschafft, das alles so aufzuarbeiten?
Ja, aber da muss man sich wirklich einen guten Therapeuten suchen. Und das hat die erste Therapie hat 2 Jahre gedauert, 2-mal die Woche. Und also das ist einfach so hilfreich, weil da jemand ist, der völlig neutral dir gegenüber ist, dich nicht bewertet und wo du wirklich das Gefühl hast, da ist mal jemand, der sagt dann, ja, aber natürlich können sie traurig sein und das ist doch klar, dass sie da jetzt weinen. Das ist ja aber auch unheimlich, das ist ja so ungerecht von dem und dem oder sowas. Mhm. Das hat man ja nie gehört. Man hat ja immer gedacht, man selber ist dran schuld. Ja. Und da denke ich immer, und meine Eltern, das ist ja die Kriegsgeneration, die haben sich natürlich auch das nicht absichtlich gemacht und die wollten das Beste für mich und was weiß ich alles. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich also da wirklich ein Päckchen zu tragen hatte. Ich habe ja dann nochmal eine Therapie machen musste. Was passiert mit Kindern, die missbraucht sind? Und die denken, sie sind dran schuld und die sich dann nicht öffnen können. Das ist ganz furchtbar.
Ja, waren das auch Gefühle, die in deiner Familie nicht gezeigt wurden? Sowas wie Traurigkeit, weil du das gerade angesprochen hast?
Nein, das war alles okay und auch mit Schmusen und Nähe und sowas. Nein, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass meine Eltern mich nicht so akzeptiert hatten, wie ich bin. Also zum Beispiel, wenn ich als kleines Kind ein Bild gemalt habe, da hat mein Vater nicht gesagt, oh, das gefällt mir aber oder das ist schön, sondern er hat dann gesagt zum Beispiel, ja, und wenn du jetzt noch das und das machst, dann ist es natürlich erst schön. Ne, und beim kleinen Kind macht man das einfach nicht. Oder meine Mutter hat immer gesagt, ach, wenn du Kind, wenn du schlank wärst, dann könntest du einen Sack anziehen und würdest gut aussehen. Oh Gott. Und wenn ich zugenommen habe, also ich habe auch wirklich da Probleme, ich nehme immer zu, und also ich bin nicht extrem dick, aber ich nehme immer zu und ab und ich habe überhaupt kein Körpergefühl, kein Gutes für mich. Und das sind halt alles so Sachen, die entstehen, wenn man immerzu kritisiert wird und man nicht mal hört, Mensch, das hast du aber toll gemacht.
Ja, total. Das klingt nach einem wirklich schweren Päckchen.
Ja, aber das merkt man ja erst später, wenn mal irgendwie so eine Krise kommt, ne? Dann habe ich ja die Therapie gemacht und das war auch wirklich sehr gut, auch für mein Kind, ja, dass ich das nicht alles übertrage. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht die Sachen, die die Eltern an einem verbrochen haben, auf das Kind projiziert. Das geht ja ganz schnell. Jetzt hat sich aber vor 4 Jahren gezeigt, dass ich auf einmal eine Angststörung entwickelt habe. Und da habe ich dann nochmal eine Therapie gemacht. Also sonst hätte ich wahrscheinlich diese Pandemie hier gar nicht überstanden.
Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gemerkt hast, ich komme hier damit nicht alleine zurecht oder ich brauche Hilfe? Wann war für dich der Punkt erreicht?
Also ich habe mich ja mit meinem Vater nicht so gut verstanden und weil man mit dem auch nicht sprechen konnte irgendwie. Und er hatte nach dem Tod, und meine Mutter, also danach habe ich ja die Therapie gemacht, als meine Mutter gestorben ist, die erste. Mhm. Und mein Vater hat dann 4 Jahre später eine andere Frau geheiratet. Das habe ich aber akzeptiert und das war auch gar kein Problem für mich. Aber wir hatten uns immer in der Wolle, mein Vater und ich, so. Mhm. Und da bin ich einmal total ausgerastet. Also, ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber ich habe so einen richtigen, so einen Zusammenbruch gehabt. So eine Wut, so eine ohnmächtige Wut. Ja, war in einem Gespräch und so. Und da habe ich gedacht so, jetzt muss ich was machen.
Ich finde es gerade ein total starkes, also dieses ohnmächtige Wut, ich finde, das sagt so viel aus. Ja. Also da hat sich ja wahrscheinlich auch viel angestaut. Und auch wenn man nicht sprechen kann, das frisst man ja wahrscheinlich alles in sich hinein und irgendwann platzt es halt raus. Also ich kann das total verstehen.
Ja, mit dem Menschen, mit dem man das klären möchte, wenn es einfach nicht möglich ist, mit dem darüber zu reden. Mit anderen kann ich ja drüber reden, aber nicht mit ihm. Und er, das ist halt auch so ein, und vor allem die andere, meine Mutter war halt immer so vermittelt zwischen uns, ja. Und die andere Frau, die war halt so genauso von sich eingenommen und mein Vater war so selbstgerecht. Ne? Alles, was er getan und gesagt hat, das war richtig und alles andere war schlecht. Also zum Beispiel damals fing das ja an mit Greenpeace, schon lange her, das war ja in 60er, Ende 60er Jahre. Das waren für ihn dann Verbrecher. Okay. Ja, also so war der halt. Ne? Es war kein Nazi, aber es war halt so ein verkarsteter Typ halt.
Ja, weil du das gerade angesprochen hast, du hast ja vorhin auch gesagt, deine Eltern, die waren die Kriegsgeneration. Habt ihr darüber gesprochen? Haben die dich daran teilhaben lassen, was sie erlebt haben? Oder war das eher so noch, wir schweigen darüber und sprechen nicht?
Nee, also die haben darüber gesprochen. Mein Vater, der ist 1925 geboren und der ist im Krieg als Pilot ausgebildet worden. Und als er fertig war mit der Ausbildung, da war der Krieg zu Ende. Also er war nicht als Soldat im Krieg. Und meine Mutter war halt so ein BDM-Mädel, die war dann auf dem Land und hat da irgendwie geerntet. Aber die haben schon auch erzählt, so von Hunger und also ich glaube, die hatten ganz gut zu essen, weil sie auf dem Land waren. Aber zum Beispiel musste ich als Kind alles, was über Holocaust und Krieg war im Fernsehen, diese ganzen Dokumentationen, das habe ich alles gesehen. Und das interessiert mich auch heute noch und da bin ich auch froh, dass ich das gesehen habe.
Also die sind da ganz offen mit dieser Aufklärung umgegangen und haben gesagt, guck dir das an. Ja. Auch so im Sinne von, das darf nicht nochmal passieren.
Ja, genau.
So klingt
genau.
Das. Wie war das für dich, so als junges Mädchen, das zu sehen? Was ging so in dir vor?
Das habe ich nie verstanden. Und jetzt war ja eben auch zu der 70 Jahre Befreiung Auschwitz, kamen ja auch wieder ganz viele Filme. Und ich gucke mir ja auch immer alle Filme an, auch die Spielfilme, die es gibt. Und da bin ich einfach immer noch fassungslos und muss auch oft weinen, weil ich das einfach nicht begreife, diese Grausamkeiten, dass sowas überhaupt möglich war. Das kann ich einfach nicht, ist unbegreiflich einfach. Also das erschüttert mich immer noch und immer wieder.
Ja. Und ich glaube, das sollte uns allen ja so ein Stück weit so gehen.
Ja, aber du bist ja noch ganz jung, ne? Aber ich bin da näher dran. Die jungen Leute ja gar nicht mehr.
Naja, also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich weiß es von meiner Urgroßoma, also wir haben da ein Stück weit drüber gesprochen und ich weiß, dass sie zum Beispiel damals im Krieg Juden versteckt hat. Also wir haben darüber schon,
Ach.
ne, die Geschichten wurden übertragen, aber da sind schon auch Geschichten bekannt und das auch, was wir so wussten, wurde auch an mich weitergetragen. Also auch, dass meine Oma damals, meine Urgroßoma sozusagen damals totale Panik bekommen hat, weil meine Mama mich Sarah genannt hat. Das war für
Ah,
sie
ja, das
ganz
war
furchtbar schlimm, weil sie
ja.
gedacht hat, wenn das nochmal passiert, du heißt Sarah, das geht. Also das war für sie ganz schlimm. Und da gibt es schon noch die, also das, was wir wissen, das wurde schon noch weitergegeben. Und dadurch ist es für mich auch ein Stück weit näher dran, weil wir eben auch darüber gesprochen haben. Und ich finde es auch
Ja.
total wichtig. Aber
Ja.
na klar, du bist nochmal näher dran. Aber es ist halt, glaube ich, wichtig, dass jede Generation so das, was sie weiß, weitergibt. Dass man es eben, dass es nicht in Vergessenheit gerät.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade auch noch mal so gedacht, als du jugendlich warst, wie hast du dir so deine Zukunft vorgestellt?
Ja, ich habe gedacht, mit 27 heirate ich
Hm.
und kriege dann Kinder und sowas. Und dann, aber irgendwie hatte ich immer noch im Kopf, dass ich mal irgendwas Besonderes machen werde. Und dann war das leider so, dass ich nicht so wie heute, dass viele so irgendwie sich selber entscheiden können, was sie beruflich machen. Also, aber bei mir war es eben so, ich habe schon viele Interessen gehabt, aber ich war jetzt nicht jemand, der genau wusste, was er machen will. Ich hätte ganz viel machen können von meinen Interessen, aber mein Vater, der war Lehrer und der hat mich und meine Mutter auch, die haben mich da richtig so reingepusht, dass ich das studieren soll, so Lehramt. Und ich war auch da so, wie soll ich sagen, ich war eher so ein unmündiger Typ, der
Ja.
auch alles gemacht hat, was die Eltern gesagt haben. Mein Vater, der hat mich so ein bisschen mit schwarzer Pädagogik erzogen. Also zum Beispiel haben sie immer gesagt, wir wissen ja, das darfst du machen. Wir wissen ja, dass du uns niemals enttäuschen würdest.
Oh Gott.
Ich habe
Ja.
wirklich immer ein schlechtes Gewissen gehabt.
Gab es einen Punkt, an dem du dich davon lösen konntest?
Ja, und das war eben da, als ich diesen Zusammenbruch hatte und mir dann Hilfe geholt habe bei einem Therapeuten, der hat mir
Ja.
dann echt geholfen. Und da habe ich mich erstmal ein Jahr, glaube ich, habe ich dann erstmal Funkstille gehabt mit meinem Vater. Und dann bin ich
Ja.
auch umgezogen von, also ich habe da, bin von Norddeutschland nach Süddeutschland, war dann sehr unabhängig auch finanziell war ich unabhängiger und nicht mehr auf vielleicht mal irgendwie ein schönes Geschenk, dass ich mal vielleicht ein Sessel geschenkt bekommen habe oder sowas angewiesen, sondern
Ja.
ich konnte das alles selber
Ja.
finanzieren und war total unabhängig und konnte wirklich mal jetzt so sagen, hier nach mir die Sintflut, ich will jetzt meine Ruhe haben.
Wie ging es dir? Weil das klingt ja so, als wäre das das erste Mal das Gefühl von Unabhängigkeit gewesen.
Ja, also ich muss schon sagen, ich bin nach dem Abitur, habe ich in einer anderen Stadt studiert. Ich sollte in der Nähe studieren, in Frankfurt, und habe gesagt, nö, wenn ich da studieren soll, dann studiere ich nicht. Und dann bin ich eben in eine andere Stadt zum Studieren gegangen und da war ich dann schon unabhängiger, so, aber eben nicht mental.
Woran hast du das gemerkt, dass du mental nicht unabhängig war, weil diese Sätze immer wieder in deinem Kopf waren? Dieses, na, du wirst uns
Also
ja nicht
ich kann dir jetzt
enttäuschen
was
und.
ganz was ganz Intimes sagen. Ich bin ja ein Spätentwickler, aber das war auch gut so. Als ich mit 21 Jahren und 3 Tagen entjungfert wurde, da habe ich als allererstes gedacht, oh Gott, wenn das meine Mutter wüsste.
Okay, das war dein allererster Gedanke.
Ja, das kann ich
Oh,
nicht vergessen.
das ist ja abgefahren.
Ja, und das hat mir nämlich auch noch Spaß gemacht und da hatte ich noch mehr schlechtes Gewissen.
Aber das ist ja abgefahren. Das klingt ja so, als wären deine Eltern die ganze Zeit präsent gewesen in deinem Kopf, in deinem
Ja.
Denken, Tun und Handeln.
Ja. Ja.
Wahnsinn.
Also so ein bisschen so lösen konnte ich mich eigentlich erst so ab 36. Bisschen.
Ja,
Bisschen.
ja, ja. Und dann ging die Reise sozusagen erst los.
Ja, also ab 36 habe ich mich erst, sagen wir mal, wohler gefühlt.
Das ist total abgefahren, weil mir geht es ähnlich. Also das bei mir, also ich bin ja jetzt, ich werde 34 und ich sag mal, so diese Loslösung bei mir ging vielleicht vor 2 Jahren los. Also wie wenn man das dann so merkt. was das eigentlich alles bedeutet, wenn man sich so lösen kann. Für mich ist es so ein bisschen diese Reise, dass ich mich jetzt auch selber finden darf. Ich weiß nicht, wie es dir dann ging, woran du so gemerkt hast, ach, ich löse mich. Also für mich ist es so, ach, ich entdecke mich gerade selber und ich darf das. Also ich darf mein eigenes Leben führen und ich darf egoistisch sein.
So. Ja, und genau. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Und du musst überhaupt nicht irgendwie was darstellen, was deine Eltern wollen. Also meine Mutter, die hat zum Beispiel ja immer geträumt, auf der Bühne zu stehen. Die konnte gut singen, die konnte gut tanzen und so weiter. Aber durch diese Kriegsgeschichten hat sie natürlich solche Ausbildungen nicht gemacht. Und als die Silvia den König von Schweden geheiratet hat, da hatte meine Mutter tatsächlich geglaubt, ich krieg auch noch einen König ab. Also, und dann habe ich immer so, das war früher so, also ich weiß nicht, wie es heute ist, wir haben früher überhaupt nicht drauf geachtet, ob ein Mann Geld hat oder nicht. Wir waren verliebt und haben überhaupt nicht gefragt, was macht denn der, was ist denn der von Beruf oder hat er auch studiert oder hat er Abitur oder sowas, überhaupt nicht, ja. Und ich habe halt immer so Freaks angeschleppt, also... So wirklich so
das musst du mir genau erklären. Das musst du mir erklären. Oder musst du mir mal ein näher beschreiben, was darunter zu verstehen ist.
Also Freak, das meine ich jetzt nicht mit irgendwie hässlich oder sowas, sondern Freak war ja früher jemand, der nicht bürgerlich war.
Ah, okay.
Also Musiker zum Beispiel.
Ja.
Sowas. Also die nicht jetzt ein tolles Auto gefahren sind. Also das Erste, was meine Mutter gefragt hat, was fährt er denn für ein Auto? Und wehe, der hat kein Auto gefahren.
Ah, okay.
Was ist das denn für ein Typ?
Ja, okay. Also bist du eher so mit Musikern angekommen und Künstlern anscheinend?
Ja, nicht nur, aber halt eben nicht mit solchen so herkömmlich bürgerlichen Typen, gar nicht, überhaupt nicht, ja. Und das lag eben auch daran, und es waren auch immer welche, die mir nicht wirklich gewachsen waren. Nicht intelligenzmäßig, aber so von der Art, weil ich schon halt auch bodenständig bin, so, ja.
Ja.
Und das liegt halt an der Vaterfigur, weil ich keinen Mann ertrage, der quasi so dominant ist, wie mein Vater war.
Ja.
Das ertrage ich einfach nicht.
Das kann ich total verstehen. Das würde ich auch nicht, ertragen. Ja, genau. Ich würde gerne noch wissen, weil du hast gesagt, so mit 36 ging das so los, dass du dich loslösen konntest. Wann hast du dich dann das erste Mal wirklich frei gefühlt und wie hast du das dann erlebt?
Als meine Eltern tot waren.
Oh, krass. Mit wie vielen Jahren war das?
Also meine Mutter ist früh gestorben, da war ich eben 36. Und mein Vater, der ist mit 80 gestorben, der ist 25 geboren. Ich glaube 2005, oder?
2005, genau.
Genau. Ja. Dann war ich frei. Plötzlich war ich frei.
Oh Gott.
Und dann ist meine Stiefmutter noch gestorben. Und dann war ich total frei. Weil ich da auch nicht, da musste ich ja auch immer noch irgendwie ihr beistehen und sowas. Und dann danach war ich frei.
Wie hast du das gespürt? Oder woran hast du das gespürt?
Ja, ich brauchte mich nicht mehr erklären. Ich musste keine Rechenschaften abgeben. Ich musste mir nicht irgendwas vorschreiben lassen. Oder das gefällt nicht und das gefällt nicht. Und das ist nicht gut und kannst es nicht so machen. Und dies und jenes. Also weißt du, ich habe ja mein Leben lang gearbeitet. Ich war 40 Jahre lang Gymnasiallehrer. Aber ich hätte einen Doktortitel machen müssen und ich hätte einen Doktor heiraten müssen oder einen Rechtsanwalt oder irgendjemanden so. Dann, ne? Oder ich hätte, aber das hat ja auch nicht geklappt. Meine Mutter hat gesagt, wenn du wenigstens singen könntest, aber du hast eine Stimme wie eine Gießkanne, dann könntest du Schlagersängerin werden.
Oh Gott.
Weißt du, solche Sachen.
Ja.
Und die haben sich, die kann ich überhaupt nicht vergessen irgendwie, ne? Mm-mm. Ganz furchtbar, oder?
Na, vor allen Dingen auch, total. Also ich habe jetzt auch gerade so gedacht, dein halbes Leben lang davon so bestimmt zu sein und davon, das ist ja wie so ein Käfig, aus dem man nicht ausbrechen kann und der ihn ja total zurückhält, das zu tun, was man eigentlich gerne tun möchte.
Ja.
Und ständig diese Stimmen im Kopf, also ne, wie wir es vorhin schon hatten, da waren ja permanent deine Eltern präsent.
Ja.
Boah, krass. Gab es denn was, was du nach dem Tod deiner Eltern zum allerersten Mal gemacht hast?
Oh, naja, da habe ich natürlich viel zum ersten Mal gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Aber jetzt nicht irgendwas, was ich nicht hätte machen können, wenn meine Eltern noch am Leben gewesen wären. Ne? Also sowas ja. Nicht jetzt was Spezielles.
Ja, aber hast du ein Beispiel, was du da zum ersten Mal gemacht hast und was du genossen hast?
Ach so, ich hatte, also aber das hat jetzt nichts mit meinen Eltern zu tun. Ich hatte aber eine langjährige Beziehung, 12 Jahre lang, mit einem 23 Jahre jüngeren Mann. Und das habe ich natürlich meinem Vater, der hat dann noch gelebt, das habe ich dem verheimlicht, weil ich keine Lust hatte, dass der mir da reinfunkt, ja. Und mein Sohn, der hatte sich aber da mal verplappert. Und da hat mein Vater gesagt, das gibt's ja wohl nicht. Die hat doch schon ein Spielzeug. Ich habe nämlich einen Hund gehabt. Das, oh. Ja, das ist echt ein Ding, oder?
Oh, total. Ja. Welches Gefühl hattest du, als deine Eltern gestorben sind?
Also als meine Mutter gestorben ist, da ist für mich echt die Welt zusammengebrochen. Ja. Das ist ein Gefühl, also das kann ich dir genau sagen, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Und da hast du das erste Mal wirklich gespürt, dass du ganz alleine auf der Welt bist. Und da kannst du eine tolle Partnerschaft haben und Kind und Kegel und was weiß ich. Aber da weißt du auf einmal, du bist alleine. Es gibt niemanden, da ist niemand mehr so für dich. Weil eine Mutter ist ja schon immer noch, egal wie sie jetzt war, aber die hat mich ja geliebt so, ja. Aber da bist du wirklich auf einmal, merkst du bist allein auf der Welt. Und das habe ich auch von anderen, mit denen ich über sowas gesprochen habe, denen ging das ganz genauso. Das hat so weh getan. Das war so ein Schmerz. Aber ich weiß gar nicht, ob also es war schon auch der Schmerz, dass sie jetzt nie mehr da ist, aber einfach, dass man dieses Gefühl hat, du bist ganz alleine auf der Welt und niemand sonst kann dir irgendwie ja dein Leben einrichten und dich glücklich machen. Das musst du selber machen.
Jetzt klingt so ein bisschen danach, als wäre dann diese einzigartige Mutterliebe, die es ja ist, auf weg. Und die kann man ja nicht ersetzen. Es ist ja eine Liebe, die wird es so nie wieder geben.
Genau. Und als mein Vater gestorben ist, da habe ich natürlich auch, das war echt, danach habe ich ja auch die Therapie gemacht. Und als mein Vater, da bin ich auch richtig krank geworden, so, aber das war halt psychisch. Und da hat mein Arzt auch gesagt, ja, weißt du, das ist deine Trauer, die du jetzt da aus. Da hatte ich vielleicht 4 Wochen richtig, richtig krank mit Nebenhöhlen und so. Als mein Vater gestorben ist, da war ich natürlich auch ganz traurig und habe unheimlich geweint. Aber das war nicht so schlimm. Also es war nicht so wie bei meiner Mutter.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis immer zu ihrem Vater, weil der sie immer unterstützt und gestärkt hat. Und das wollte ich auch noch mal sagen an alle Männer, die mal eine Tochter kriegen oder eine haben. Unterstützt eure Tochter und tut alles, damit sie wirklich selbstbewusst wird. Weil alle Frauen, die wirklich tough sind und selbstbewusst und so, die haben alle ein tolles Verhältnis zu ihrem Vater.
Na, ich hatte gerade so im Kopf, als du das gesagt hast, dass Eltern bedingungslos sein sollten, weil du das auch vorhin gesagt hattest, das nicht an irgendwelche Erwartungen zu knüpfen, weil letzten Endes haben die Kinder nicht entschieden, auf der Welt zu sein.
Genau.
Und ich kann nur dafür sorgen, dass mein Kind so aufwächst, dass es einfach selbstbewusst ist und ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Aber nicht, dass es irgendwelchen Erwartungen meinerseits gerecht wird. Also das finde ich auch ganz furchtbar.
Ja, und vor allem auch, weißt du, vor allem auch, das, was die Eltern nicht geschafft haben, dass du das dann machen sollst. Ne?
Total.
Also mein Vater war auch Organist und der hat natürlich davon geträumt, dass ich auch mal Orgel spiele in der Kirche. Und dann musste ich Klavierunterricht nehmen und das war grauenvoll für mich. Das hat mich einfach nicht interessiert, ja?
Ja, ja, das kann ich
also
total
wieder eine
verstehen.
Enttäuschung mehr für ihn.
Ja, oh Gott. Ja, also ein Riesenpäckchen, was du da tragen musstest, auch für sehr, sehr lange Zeit und dann wahrscheinlich auch erst nach und nach abgelegt hast.
Ja.
Was würdest du deinem jüngeren Ich heute gerne raten?
das schafft man nicht als Kind, aber dass man einfach wirklich an sich glaubt und auch das macht, was man wirklich möchte. Aber weißt du, wenn du nicht wirklich weißt, wenn du so erzogen bist, dass du nicht wirklich weißt, was du wirklich, wirklich willst, ist das schwer.
Mhm. Und vielleicht darf das ja auch erstmal eine Reise sein. Also habe jetzt gerade so gedacht, du darfst auch rausfinden, was du gerne machen möchtest. Ja. Probier dich aus, habe ich gerade auch so gedacht. Es darf ja vielleicht erstmal eine Reise sein dahin, was will ich eigentlich vom Leben, was möchte ich gerne machen. Und auch einem Kind mitzugeben oder einem heranwachsenden Menschen zu sagen, probier dich aus. Probier dich aus und guck, was zu dir passt und was nicht passt.
Ja, unbedingt. Hm.
Welche Einflüsse, also ne, das ist beantwortet das wahrscheinlich ein Stück weit, dass deine Eltern einen großen Einfluss auf dich hatten. Gab es noch andere Einflüsse, die dich geprägt haben und dich bis heute noch prägen?
Ja, also meine erste recht ernsthafte Beziehung, der Vater meines Kindes, der hat mich auch sehr geprägt, weil das war so wirklich ein Freak. Also der war, so Geld hat ihm gar nichts bedeutet, er hat auch nur 3 oder 4 Tage in der Woche gearbeitet und dann und hat Musik gemacht und dann hat er, also der hat auch wirklich so einen Tag reingelebt und dann ist er Buddhist geworden, ist aber, da gibt es auch Sekten und ist da reingeschlittert, aber das erzähle ich jetzt nicht, das ist furchtbar und eine lange Geschichte, aber deswegen haben wir uns dann auch getrennt. Aber hätte ich jetzt einen Zahnarzt zum Beispiel geheiratet und das normale Eheleben gehabt, mit einem wohlhabenden Mann, dann hätte ich wahrscheinlich ein Studio bekommen und hätte meine Bilder malen können oder so. Aber ich glaube, dann wäre ich eine ganz oberflächliche Frau geworden, die immer shoppen geht und frustriert ist.
Dann bist du ja stattdessen etwas anderes geworden.
Ja, ich gehe auch mal gerne shoppen, aber es ist nicht mein Hobby oder so.
Wo merkst du, dass du aufblühst?
Also ich blühe auf, wenn ich, also zum Beispiel, ich bin ja vor 3 Jahren umgezogen und was mir sehr, sehr fehlt, da wo ich vorher gewohnt habe, da hatte ich eine Malgruppe und der die geleitet hat, das ist ein freier Künstler und den kenne ich aber schon ganz, ganz lange, schon von früher. Da wollte ich halt nach meiner Pensionierung, wollte ich altmeisterliches Malen lernen. Und das lernt man nicht an der Uni, das können die meisten Professoren selber nicht, aber er konnte das oder er kann das. Ja. Und da habe ich halt da immer gemalt und das war einfach, also da bin ich schon aufgeblüht, auch in der Gruppe und dieser Austausch, dieser künstlerische, was mir hier fehlt, weil das ja alles weggefallen ist. Ne? Und ich blühe in der Natur auf. Und ich tanze gerne.
Das kommt wahrscheinlich auch das, was du vorhin gesagt hast, das Kind oder die Jugendliche wieder raus, die wahrscheinlich einfach ganz, klingt auch so ein bisschen nach, ganz frei sein darf, ohne sich irgendwie einen Kopf darüber zu machen, was andere denken.
Ja, du, das, ich glaube, das lässt aber im Alter nach. Ja. Ja, also ich bin schon viel, es ist mir schon oft viel, früher bin ich nur rausgegangen und habe gedacht, oh Gott, wie sehe ich aus? Oh, die Strähne liegt falsch. Und was denken denn die Leute? Weil meine Eltern so waren. Meine Mutter hat gesagt, so kannst du nicht rausgehen. Was denken denn die Leute? Das war immer der Satz. Und jetzt ist mir das so egal.
Was denkst du stattdessen?
Ach, ich habe Lust, das anzuziehen. Das sieht ja vielleicht ein bisschen gewagt jetzt. Also ich bin nicht immer so, aber manchmal habe ich Lust, irgendwie was ein bisschen verrückter. Dann, ich habe so einen roten Hut, der ist schon sehr auffällig. Den habe ich neulich mal, hatte ich gedacht, den ziehe ich jetzt einfach mal auf. Und die Leute haben gar nicht so geguckt. Also weil ich jetzt hier in der Stadt, ist es ja auch so, dass sie da nicht so gucken. Aber dann habe ich auch gedacht, auch mir macht das Spaß. Und es ist mir eigentlich auch egal, was ein anderer darüber denkt.
Ja. Was ist dein Lieblingsstück, worin du dich am wohlsten fühlst?
Kleidungsstück? Oh, zur Zeit. Am liebsten ziehe ich eigentlich Pullover an, bequeme Hosen, also so Samtjeans habe ich gerne an.
Und was für Farben?
Also früher war ich Herbsttyp, da hatte ich ja dunkelbraune Haare, jetzt bin ich grau. Und da habe ich also braun und orange und solche Sachen haben mir gestanden. Und jetzt bin ich ja grau und jetzt steht mir ja komischerweise grau. Und dunkelblau mag ich sehr gerne. Ja, das sind eigentlich meine Lieblingsfarben sozusagen.
Ja, Und ab und zu ein roter Hut. Das finde ich total
ja,
schön.
Rot kommt immer, so, da habe ich immer so ein paar Accessoires, die rot sind.
Ja, schön. Was glaubst du, wie wirst du von anderen wahrgenommen?
Also, das ist ganz unterschiedlich. Und das Komische ist, ich fühle mich immer so, also ich sehe mich als so als Casual-Typ, sage ich jetzt mal. Jetzt rein vom Äußeren, ne? So als so lässig, ja, also sportlich bin ich ja nicht, aber so lässiger Kleidungsstil. Und ganz viele und vor allem meine Freundinnen, und das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil da sieht man mal, wie verschieden die Leute einen wahrnehmen, die sehen mich immer als elegante Dame. Und das ist mir so fern. Ich kann so aussehen, ja. Und ich vermeide das und fühle mich dann gar nicht wohl, so madammig auszusehen.
Ja.
Und so sehe ich mich auch gar nicht.
Ja, ja, es ist spannend, was man manchmal, wie die Menschen einen sehen.
Ja.
Was glaubst du, woher kommt das?
Ja, das sind halt so Assoziationen auch. Also ich habe zum Beispiel eine gute Bekannte, ist jetzt nicht meine Freundin, aber wir kennen uns ja auch jetzt schon 30 Jahre oder 40 Jahre fast. Und wir haben auch im selben Haus mal gewohnt. Das war auch so, naja. Die war oft bei mir, ja. Und ich habe noch nie ein Service gehabt, was irgendwie zusammenpasst. Also so wie so 12 Teller, die gleich sind und sowas. Nie. Und auch habe ich so unterschiedliche Gläser und alles. Und trotzdem.
Ach, das ist sehr sympathisch. Ich finde mich gerade total wieder. Es geht mir ähnlich. Ja. Entschuldige, wenn ich dich unterbrochen habe, aber das ist sehr beruhigend zu hören.
Ja. Also jedenfalls, und das Komische ist, die Elke sieht mich immer so, als ob ich ein 12-Personen-Essgeschirr und Kaffeeservice habe mit allen Zick und Zack. Das habe ich aber gar nicht. Das weiß sie auch. Aber so, sie sieht mich immer als perfekt an. Und das ärgert mich halt. Aber jetzt kann man es nicht ändern.
Aber das ist ja total spannend, dass sie dich als perfekt ansieht, obwohl du das gar nicht möchtest.
Ja, und das bin ich auch gar nicht.
Ja, ja.
Auch meine Einrichtung ist auch nicht so wie bei allen Leuten. Die ist individuell, ja. Die ist nicht, kannst du nicht irgendwie im Möbelhaus sehen, in einem Raum.
Ja. Ja. Na? Wie geht's dir damit, wenn du so eine Bekannte hast, die dich eigentlich so sieht, wie du eigentlich gar nicht bist?
Das ärgert mich. Und das kann ich, habe ich jetzt gemerkt, das kann ich in Jahrzehnten einfach denen auch nicht abgewöhnen, mich zu sehen, wie sie mich sehen. Das ist halt so. Ich sehe sie ja wahrscheinlich auch so, wie sie sich vielleicht gar nicht wirklich sehen.
Ja.
Zum Beispiel habe ich ja in Kiel gewohnt. Kiel. Und das ist ja wirklich so eine tröge Stadt, wenn man jetzt kein Wassersportler ist. Ja, also da ist dann nichts, gar nichts. Und das ist wirklich furchtbar. Und für mich war es furchtbar, weil ich auch so ein Ästhet bin und ich muss schöne Sachen sehen und sowas. Und da, selbst wenn ich ganz normal Jeans anhatte und was weiß ich, also ganz normal für mich gekleidet war, da war ich immer irgendwie, irgendwie habe ich da nicht reingepasst. Und die haben mich immer so gesehen, als ob ich jetzt irgendwie total aufgetackelt bin und aufgestylt.
Wie hast du es geschafft, mit dem Gefühl umzugehen, ich passe da nicht rein? Ich kenne das nämlich auch und ich finde, das ist manchmal unglaublich anstrengend und man hat irgendwie das Gefühl, ich finde den Platz nicht. Ich finde meinen richtigen Platz nicht. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, du, da gehe ich ja immer noch mit um. Und zwar, das war auch ein Thema bei meiner zweiten Therapie. Da sollte ich auch immer meine Träume mal so darstellen und da ist mir aufgefallen, wenn ich träume und in Gesellschaft bin, war ich halt dabei, aber ich war immer außen vor. Ich habe nicht in der Gruppe gesessen, sondern so ein bisschen daneben oder sowas. Und ich habe ja lange in Kiel gewohnt und da habe ich nie dazugehört. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin Fremdkörper, weil ich einfach nicht ihren Vorstellungen, für wie man aussehen soll, irgendwie entsprochen habe. Ich habe auch so ein bisschen Hang. Also ich habe schon auch so ein paar Labelsachen, weißt du? Und teure Sachen. Aber das ist ja meine Sache, was ich mit meinem Geld mache. Und ich kann ja mich kleiden und so, wie ich will. Aber ich musste zum Beispiel auch immer überlegen, wenn ich irgendwo hingegangen bin, in Kiel eingeladen war, was ziehe ich da an, dass ich nicht auffalle? Mhm. Oder dass es nicht, dass sie nicht neidisch werden könnten.
Ach, also hast du dich versucht, ein Stück weit anzupassen und ein Stück weit dich selbst zurückzustellen.
Zu verleugnen.
Ja.
Genau so.
Genau so. Und wie ging es dir damit?
Ja, ich sage ja, beschissen einfach. Das ist ganz furchtbar, wenn du immer das Gefühl hast, du gehörst, die akzeptieren dich, die laden dich ein und die finden dich unterhaltsam und alles, aber du spürst, es ist immer so ein skeptischer Blick dabei. Mhm. Ja, so eine Skepsis. Meine allerbeste Freundin, die ich schon seit meinem 24. Lebensjahr vom Studium her kenne, behauptet steif und fest, ich sei ein Snob. Das bin ich wirklich überhaupt nicht.
Mich macht es gerade so ein bisschen traurig, dass es irgendwie da nicht so wirklich einen Menschen gibt, der dich so sieht, wie du wirklich bist.
Doch, das war mein Freund, meine Beziehung, der 23 Jahre jüngere. Der hat mich so genommen, also da hat ja jeder gedacht, oh, und meine Güte, und du wirst ja, oh Gott, der verlässt dich und was weiß ich. Und die dachten dann immer, man muss sich da immer irgendwie aufmotzen oder sonst was, überhaupt nicht. Der hat mich einfach so genommen, wie ich war, der wäre auch bei mir geblieben, auch jetzt noch. Ja. Ist jetzt immer noch in mich verliebt.
Ja, aber ist nicht mehr in deinem Leben.
Na, ja doch, wir sind noch befreundet so, telefonieren, aber ich könnte nicht mehr mit ihm eine Beziehung haben, weil das einfach ein wahnsinniger Altersunterschied ist, 23 Jahre, das ist ja fast eine Generation, der ist 7 Jahre älter als mein Sohn. Dann, was mich halt wirklich da ganz krass gestört hat, also waren viele Sachen, aber was mich ganz krass gestört war, war ich für alle anderen, ich war immer nicht richtig. Er schon, aber ich nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja,
wenn
total.
Du doch jünger wärst. Ich hätte gedacht, Mensch, wenn der doch 10 Jahre älter wäre, das wäre ja ideal.
Ja.
Und ich wollte einfach auch mal wieder richtig sein. So. Ach, und nicht immer Wahnsinn. Die falsche.
Ach, krass. Ja. Und das war für dich dann irgendwann der Grund zu sagen, ich will das nicht mehr.
Aber da waren ganz viele Gründe. Und dann, ich wollte es dann auch nicht mehr.
Weil du das gerade sagst, das wollte ich dann auch nicht mehr. Wovon möchtest du dich im Leben noch lösen? Gibt es da was?
Ja, das kann ich dir sagen, von meinen Ängsten.
Was sind das für Ängste? Du hast vorhin schon kurz am Anfang gesagt, dass du kindlich reagierst, wenn es um Angst geht.
Ja. Also die Ängste, das ist eigentlich das... die Urangst von jedem, nur dass sie sich halt bei unterschiedlich äußert und unterschiedlich stark. Im Prinzip alles geht darauf hinaus, dass es eben Verlustangst und Todesangst ist.
Mhm. Ne? Ja.
So. Und weißt du, was ich jetzt so interessant fand? Man denkt dann immer, oh, man ist da so ziemlich alleine, aber jetzt durch die Pandemie, da outen sich ganz viele auch Schauspieler und bekannte Leute, dass sie irgendwelche Angststörungen haben und Depressionen. Also ich habe keine Depressionen, ne? Und auch nie gehabt, aber dass die alle sowas haben und ganz viele Leute. Und das merken die auch jetzt erst, weil sie jetzt nicht in Aktivitäten sich verkriechen können. Deswegen kommt das raus. Also wenn ich die Ängste los wäre, dann würde ich mich befreit fühlen. Aber das ist ganz schwer im Alter, sich befreit zu fühlen, glaube ich.
Was glaubst du, woran liegt das?
Naja, weil du Lebenserfahrung hast und weißt, was alles passiert ist oder passieren kann und an Krankheiten und dann im Alter hast du mal das und dies und dann kommt das dazu und du merkst den Verfall, du siehst den an dir und das macht auch eine gewisse Angst, auch wenn du da jetzt positiv dran gehst. Es macht dir trotzdem Angst, diese Vergänglichkeit.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht so im Vordergrund, weil die Angststörung habe ich ja schon länger, wo ich noch nicht ans Alter gedacht habe und so. Aber ich habe halt jetzt auch schon viel erfahren und erlebt mit Sterben und Siechtum und Leiden, dass ich jetzt eben nicht mehr so wie vorher denke, gut, das ist ja der Gang des Lebens und ich werde in Würde alt und ich mache das Beste draus, wird ja jeder, sondern jetzt weiß ich, ich möchte auf keinen Fall ins Krankenhaus kommen und da tot therapiert werden. Weißt du, das ist so furchtbar, was da passieren kann, wenn du alt bist.
Ja, also ich habe früher als Altenpflegerin gearbeitet
Ja,
und
da
habe
weißt du ja Bescheid.
einige Menschen also im Sterbeprozess begleitet und
Ja.
auch Sterbende gesehen und habe dann natürlich auch unterschiedliche Sterbende gesehen und habe eben genau den gleichen Gedanken. Ich möchte nicht totgepflegt werden.
Genau.
Das verstehe ich total.
Und vor allem, ich meine, ich habe das jetzt auch erlebt an zwei Freundinnen, die an Krebs verstorben sind. Die eine, die ist ganz toll, die war noch jung, die war noch, also in den 40ern, hatte noch einen Sohn, der war 16. Und die ist so toll damit umgegangen und man konnte offen mit ihr reden. Und die andere, die war so alt wie ich, die hat das alles verdrängt und ich habe mir extra Bücher gekauft, wie man jemanden begleiten kann, weißt du, so für Sterbehilfe und so und wie ich mit ihr reden könnte oder sowas. Das hat sie alles von sich geschoben und sie ist ganz furchtbar gestorben, weil sie einfach nicht loslassen konnte. Also die lag schon im Sterben, da hat sie zu mir gesagt, in 2 Wochen bin ich wieder fit, dann können wir wieder was unternehmen. Da dachte ich, oh Mensch. Sie hat auch nicht über ihre Ängste geredet oder so. Ja, ich habe gedacht, ich war offen für alles, so dass sie sich da hätte öffnen können. Aber sie war einfach so, nein, nein, mir kann das nicht passieren und das passiert mir jetzt nicht.
Ja, das klingt so sehr danach, als hätte sie am Leben noch so sehr gehangen. Und es klingt fast so, wenn du das so sagst, dass Sterben oder auch sich darauf einzulassen bedeutet, loszulassen,
Ja.
oder? Ist das
Ja.
so? Ja.
Und dass du eben sagst, so, es ist jetzt halt so, und aber weißt du,
Ja.
die hat auch nie eine Beziehung gehabt, richtig? Na, hat immer alleine gelebt. Das ist auch, da habe ich auch einige Freundinnen, die auch nie ein Kind hatten und nie eine Beziehung und auch mal länger mit einem Mann zusammen gelebt haben oder verheiratet waren. Das ist ganz schwer, weil da noch ganz viel unerfüllte Wünsche sind.
Ja, dann hängt man natürlich noch mal mehr am Leben, oder?
Ja, die war also immer noch auf der Suche, also selbst als ich noch ganz, ganz schwer krank war, nach einem Mann.
Ah, okay. Gibt es etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch erleben?
Ist ganz banal. Und zwar hat mich jemand überredet, ich sollte mich doch mal bei so einer Modelagentur bewerben für alte Leute, ne? So. Und dann dachte ich, ach, so ein Quatsch und so, aber so in der Pandemiezeit machst du dann halt solche Sachen. Und dann habe ich mich beworben und hat mich tatsächlich eine Agentur genommen. Ja.
Herzlichen Glückwunsch, wie schön.
Ja, ach, das ist gar nicht so toll. Und jedenfalls, also so als Oma-Model, ne? So für Werbung und sowas, für Always Discreet zum Beispiel, ne? Solche Sachen. Aber das ist so schwer, da überhaupt mal einen Job zu kriegen. Also ich hatte jetzt schon 22 Castings und davon habe ich einen Job gekriegt. Und das wäre schon mal so noch ein Wunsch von mir, dass ich da besser reinkomme. Weißt du, dass ich da nicht dauernd, aber vielleicht so war alle 3, 4 Monate mal was. Einfach um eine Abwechslung zu haben, andere Leute kennenzulernen. Und das macht auch total Spaß. Weißt du, das macht echt so Spaß halt.
Dann wünsche ich dir das von Herzen, dass das noch auf dich wartet. Ganz toll.
Das würde mir Spaß machen, weil ich halt auch so ein bisschen modeaffin bin, auch wenn ich da jetzt irgendwie für Lifter oder sowas, aber da haben sie mich zum Beispiel nicht genommen. Da war ich nicht, ich bin nicht omahaft genug für Omas, weißt du, nicht so. Und für die ganz schicken Sachen bin ich halt kein Model, weißt du, was ich meine?
Oh, das
Und
ist aber
deswegen
auch.
ist das auch schwierig.
Aber oh, das ist ja auch furchtbar, also was man in dieser Branche dann alles zu erfüllen hat. Also ich finde, es klingt ganz furchtbar. Ich bin nicht Oma genug und auf der anderen Seite nicht. Oh, das ist ja.
Ja, aber
Oh.
du, die haben eine bestimmte Vorstellung von ihrem Werbespot oder von ihrem Bild und das muss dann passen und dann haben sie natürlich eine große Auswahl und dann wählen sie das, ne?
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht war bisher ja auch noch nicht das dabei, was auch für dich ein Stück weit steht.
Ja, und weißt du, ich habe natürlich auch noch andere Träume, aber es ist halt auch schwierig. Also ich würde zum Beispiel auch gerne mit einem Wohnwagen durch Kanada fahren oder so. Aber da fehlt mir halt auch eine Person, mit der ich mich wirklich super gut verstehe, die das mitmachen würde. Ja. Und da habe ich auch noch viel zu viel Ängste. Oh Gott, was ist denn, wenn ich dann krank werde? Und weißt du, solche Sachen. Ja. Also das, deswegen mein größter Wunsch wäre, dass das mal abfallen würde und ich mich einfach so in Sachen stürzen kann und denken kann, ja, es wird so, wie es wird und fertig.
Mhm. Was muss passieren, dass deine Angst abfällt?
Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Ich habe ja, also mein Therapeut, der war echt klasse, der letzte. Der war auch Psychiater und schon, der ist bestimmt schon über 80. Der braucht gar nicht mehr zu arbeiten, aber der hat seinen Job wirklich geliebt. Und ja. Der hat gesagt, das werde ich nie verlieren. Er kann mir nur helfen, damit gut umzugehen und damit gut zu leben. Ja. Das kann man nicht einfach sagen, weg ist es.
Nee, ich glaube auch, unsere Angst ist auch irgendwie eine treue Begleiterin, die ja irgendwie auch ein Stück weit das Beste für uns will. Manchmal ist es halt zu viel des Guten, aber ich glaube, die Angst mag uns ja einfach nur beschützen und sie sorgt sich um uns, nur dass es halt an mancher Stelle vielleicht zu viel ist.
Wenn sie gesund ist, dann ist das ja auch in Ordnung, ne? Ja. Also ich glaube, aber ich bin überhaupt nicht bereit dazu. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieder irgendwie mit einem Mann zusammenzuleben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt einen Mann hätte, der ein einfühlsamer Arzt ist und nicht nur Schulmediziner, dann würde ich mich sicher fühlen. Weißt du?
Wenn ich so einen Arzt verstehe ich total. Ja. Jetzt darf der Arzt kommen.
Ja, aber nicht bei mir wohnen.
Nee, der soll nur mit dir im Wohnwagen nach Kanada fahren und gucken, dass es dir gesundheitlich gut geht. Aber ansonsten darf der sich ruhig verhalten.
Genau. Forschen, am besten forschen und viel
Wohnwagen. Auf jeden Fall, der muss vom Wohnwagen aus arbeiten. Gar nicht so viel reden, nur nach dir gucken. So ein Gesundheitscheck, so ein morgendlicher Gesundheitscheck und dann Ruhe im Kasten. Ja, vielleicht finden wir den irgendwie noch.
Glaube ich nicht, da hat mein Therapeut auch gesagt, weil der hätte gerne gehabt, dass ich bis zum Ende der Therapie einen adäquaten Mann für mich gefunden habe, aber da hat er gesagt, aber ihn sieht man ja schon meilenweit gegen den Wind an, dass sie gar keinen wollen.
Aber das ist ja auch irgendwie, ich finde, das ist eine sehr selbstbewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte das für mich nicht. Also da finde ich, spricht auch eine sehr selbstbewusste Frau aus dir heraus, die sich das ja auch irgendwie hart erarbeitet hat.
Ja, also ich habe mich nie durch einen Mann definiert. Es gibt ja viele Frauen, da hat unsere Sekretärin immer gesagt, die brauchen einen Mann, selbst wenn er nur auf der Bettkante sitzt und hustet.
Also das ist ein schöner Spruch.
Ja, der ist cool, ne? Aber ich habe mich nie also irgendwie minderwertig gefühlt, weil ich jetzt dann keinen Ehemann hatte oder sowas. Und es gibt sehr viele Frauen, die sich aber dann so fühlen und die sich nur durch Männer irgendwie definieren können.
Also ich finde, das eigene Selbstbewusstsein sollte nicht daraus entstehen, dass ich jetzt einen Partner habe, der mir sagt, dass ich in Ordnung bin, sondern das soll ja aus mir heraus entstehen.
Ja,
ja. Ja. Ich habe mal noch eine ungewöhnliche Frage an dich. Wenn du die freie Wahl hättest, wen hättest du gerne mal als Gast bei dir zu Hause zum Essen? Du kannst dir aussuchen, wen du willst.
Ach, da gibt es ja einige.
Ja, du kannst auch ein ganzes Dinner veranstalten und mir mehrere sagen.
Also, ach Mensch, jetzt weißt du, nachher fällt mir bestimmt derjenige ein, den ich gerne einladen würde. Also jetzt im Moment würde ich gerne einen Schauspieler einladen.
Und welchen?
Ja, das sage ich nicht. Vielleicht hört er ja zu.
Aber vielleicht folgt er deiner Einladung. Gibt es noch jemanden anderen, den du einladen würdest und mir sagen magst?
Wen ich ja immer gerne einlade, ist mein Sohn. Oh. Und sonst, also wen ich noch sehr gerne einladen würde, das ist ein französischer Pianist, der heißt David Frey.
Den würdest du gerne. Dürfte der essen oder müsste der dann Piano spielen?
Der dürfte essen.
Und gibt es eine Frage, die du ihm gerne stellen würdest?
Ach nö, also da wüsste ich ja, hätte ich jetzt keine spezielle Frage so, aber ich würde den gerne mal kennenlernen. Aber es ist einfach
so. Ich würde jetzt tatsächlich auch zur vorletzten Frage kommen, nämlich der Frage meines vorherigen Gastes. Und die Frage ist, weißt du, wofür du jeden Tag aufstehst?
Ui, das ist ja eine gute Frage. Ja, also das weiß ich eigentlich, auch wenn mein Sohn erwachsen ist, eigentlich schon für meinen Sohn, weil ich mein Hund ist gestorben, sonst wäre ich für den immer aufgestanden, musste ich ja raus. Also ich habe jetzt auch nichts, was ich betüttern kann oder so. Aber eigentlich ist das für mich wichtig, am Leben zu bleiben für meinen Sohn.
Danke. Jetzt bist du an der Reihe, dir eine Frage für meinen nächsten Gast zu überlegen.
Was würdest du deiner Tochter, wenn du eine hast, mit auf den Lebensweg geben?
Schön. Ich finde, da schließt sich gerade total schön der Kreis zu unserem Anfangsfrequenz. Und bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dein Vertrauen und deine Offenheit, ja, die Reise irgendwie so durch dein Leben. Und ja, vielen lieben Dank erstmal dafür.
Ich danke dir auch, liebe Sarah. Das hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich. Und dann kommen wir zur letzten Frage, nämlich die Frage, mit der wir auch angefangen haben. Wer bist du?
Ich bin eine Frau im letzten Drittel ihres Lebens, die versucht, noch das Beste daraus zu machen. Das heißt, nicht den Mut verlieren, in Würde alt zu werden und damit auch ihren Frieden zu schließen.